Der Blutspuren-Podcast ist ein True-Crime-Format. Es geht um wahre Verbrechen und um schwere Straftaten. Insider berichten über Tathergänge. Sie alle versprechen tiefschürfende Einblicke in reale Kriminalfälle und Spannung pur. In dieser Folge zu Gast ist Gisela Friedrichsen. Sie ist die bekannteste Gerichtsreporterin unseres Landes. Der Blutspuren-Podcast heute mit Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Frau Friedrichsen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Dankeschön.
Wir wollen heute über einen Fall reden, der den meisten ja bekannt ist. Sie haben die Prozesse von Anfang an begleitet. Es geht um den Kachelmann-Fall. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es war schon von Anfang an einiges schief gelaufen. Und das fing schon mit der Festnahme von Jörg Kachelmann an. Was ist da passiert?
Ja, eigentlich war von Anfang an der Wurm drin. Das fing mit der Festnahme an. Kachelmann wurde am Frankfurter Flughafen festgenommen von Beamten. Einer davon hatte seine Tochter dabei, denn die wollte so gern mal sehen, wenn ein Prominenter festgenommen wird. Und Kachelmann hielt sie für einen absolut prominenten Mann. Das ist sehr ungewöhnlich, denn das ist ja eine Festnahme, hat ja einen anderen Sinn, als Familienmitglieder zu belustigen, nicht? Dann ging es weiter, dass relativ bald in einem deutschen Magazin, nicht im Spiegel, sondern einem anderen Magazin, die sogenannte Kachelmann-Akte veröffentlicht wurde mit allen Details, die die Ermittler bis dahin herausgefunden hatten. Das ist auch eine Vorgehensweise, die ich äußerst kritikwürdig finde, denn Einwände der Verteidigung dagegen, nämlich die andere Seite, war darin ja nicht enthalten, sondern das war die einseitige Sicht der Polizei, der Kripo, die, wie man im Nachhinein sagen muss, eine ganze Reihe von Ermittlungen auch unterlassen hatte, die dann erst auf Betreiben der Verteidigung weiteren Aufschluss über die Sache gebracht haben. Zum Beispiel hat man zunächst mal nicht den Laptop oder den Computer der beschuldigenden Dame untersucht. Erst auf Betreiben der Verteidigung hat man sich den dann näher angesehen und hat darauf doch erstaunliche Dinge gefunden, nämlich, dass die Frau ein Jahr zuvor bereits sich selbst blaue Flecken an den Innenseiten der Schenkel zugefügt hatte und das dokumentarisch also festgehalten hat. Wie sie behauptete, als man sie nach dem Zweck dieser Sache da fragte, sie habe den Verlauf von solchen Hämatomen beobachten wollen. Also das war schon eine merkwürdige Geschichte, wenn nachher dann die gleichen oder so ganz ähnliche blaue Flecke dazu dienen sollen, einen Mann der Vergewaltigung zu überführen.
Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie von diesem Fall das erste Mal gehört haben oder von dem Sachverhalt?
Ach, ich habe davon eigentlich genau wie jeder andere Bürger dieses Landes aus den Medien erfahren, irgendwie aus dem Radio oder im Fernsehen ist es ja auch gemeldet worden, dass man Kachelmann festgenommen hat. Er kam damals zurück von den Olympischen Spielen, wo er als Sportmoderator tätig war oder als Wettermoderator tätig war. Und das hat doch ziemliches Aufsehen erregt, als er da in Frankfurt dann gelandet ist.
Was ging Ihnen da damals schon durch den Kopf? Können Sie sich an Ihre ersten Gedanken erinnern?
Naja, ich nehme so etwas sehr recht schmerzfrei eigentlich zur Kenntnis, weil wenn jemand festgenommen wird, das heißt, es besteht ein gewisser Verdacht. Ob der Verdacht begründet ist oder nicht, muss sich ja erst dann in der nächsten Zeit, also wenn dann die Ermittlungen anfangen, herausstellen. Und ich wusste, dass es also eine ganze Reihe von Fällen bereits gegeben hatte, wo solche Beschuldigungen auch nicht der Wahrheit entsprochen haben. Also die bloße oder die Verdachtserhebung, die Anzeige oder auch die Festnahme zunächst mal sagt nichts darüber aus, ob die Sache tatsächlich auch wahr ist. Man wusste von Kachelmann, wenn man so ein bisschen mit den Fernsehleuten zu tun hatte, dass er wohl ein etwas buntes Sexualleben geführt hat, dass er also relativ viele Freundinnen hatte. Das war teilweise bekannt. Aber was sagt es darüber aus, ob einer auch ein Vergewaltiger ist? Nee, sagt gar nichts. Nicht? Also insofern war ich gespannt, wie sich die Sache weiterentwickeln wird. Und dann las ich das eben dann in dem Magazin. Von der Verteidigung hatte man bis dahin noch nichts gehört. Da musste man sich dann selbst darum bemühen, dass man also auch von der Gegenseite mal was erfahren konnte. Aber das hat sich dann in der nächsten Zeit dann auch geändert, dass die Verteidigung auch an die Öffentlichkeit getreten ist und nicht nur die Staatsanwaltschaft oder die Polizei.
Sie haben ja einige Artikel über diesen Fall geschrieben für den Spiegel. Wie bereiten Sie sich vor? Ich meine, wenn man das erste Mal oder wenn beim Prozess auftakt, wird doch die Anschuldigung erstmal verlesen von der Staatsanwaltschaft. Was kann man darüber dann schreiben?
Ich habe mich dann bemüht, also weitere Informationen einzuholen, ohne sie aber zu veröffentlichen, weil das alles sehr vorläufige Dinge gewesen sind.
Aber wie macht man das? Wie kann man sich Informationen einholen? Mit wem reden Sie? Oder
also ich rede mit dem Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft hat Pressekonferenzen abgehalten, die veröffentlicht wurden auch. Also die konnte man in den Medien dann lesen. Also da kommt schon einiges zusammen. Der entscheidende Punkt war dann Ende Juli, als Kachelmann aus der U-Haft entlassen wurde aufgrund eines Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Kachelmann bzw. seine Verteidigung hatte mehrfach versucht, Haftbeschwerde einzulegen, die jedes Mal zurückgewiesen wurde und dann erst eine Beschwerde beim Oberlandesgericht gegen diese Entscheidungen der unteren Instanz hat dann bewirkt, dass er auf freien Fuß gekommen ist. Ich bin damals gebeten worden von der Redaktion, diesen Beschluss zu kommentieren. Ich weiß noch genau, ich saß in München in der Cafeteria. Dann bekam ich diesen Anruf und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche erstmal den Beschluss, bevor ich was kommentiere. Ich muss erstmal lesen, was da drin steht. Dann hat man mir den übermittelt und dann habe ich einen kurzen Kommentar dazu geschrieben, weil ich doch sehr erstaunt war darüber, wie dezidiert das Oberlandesgericht dem erkennenden Gericht, das im September dann erst den Prozess führen würde, schon vorgegeben hat, was alles zu prüfen sein wird in dem Prozess. Denn die Beweislage war ja äußerst dürftig. Das war ein Geschehen, bei dem es keine Zeugen gab.
Ist ja selten bei Vergewaltigung.
Das ist ja, also wenn sich's in den eigenen vier Wänden oder im Schlafzimmer wenn es da stattfindet, also da gibt es keine Zeugen in der Regel. Die Beweise, die die beschuldigende Frau vorgebracht hat, waren offensichtlich sehr dünn. Außer der Behauptung gab es da kaum etwas. Zeugen gab es auch nicht.
Hat sie sich denn gleich, also wenn man so eine Anschuldigung äußert, dann wäre man doch gut beraten, jetzt als Opfer oder vermeintliches Opfer sich denn forensisch untersuchen zu lassen, oder?
Ja, die Dame ist auch untersucht worden von Rechtsmedizinern der Universität Heidelberg, die aber auch nicht sagen konnten, wie die Hämatome an ihren Beinen zum Beispiel, wie die entstanden sind, ob die also tatsächlich typische Vergewaltigungsspuren waren oder was immer im Raum stand, dass sie möglicherweise selbst beigebracht wurden. Also diese Frage, die war anscheinend am Anfang nicht zu klären. Es gab Stimmen unter deutschen Rechtsmedizinern, die gesagt haben, also das ist doch niemals bei einer Vergewaltigung entstanden. Und andere haben gesagt, vielleicht doch. Also der Heidelberger jedenfalls, der Zuständige, war unentschlossen. Also da war auch kein richtiger Beweis in dem Sinn vorhanden. Die Frage, ob Kachelmann das also wirklich gemacht hat, war noch keineswegs erwiesen. Zumal die Frau offenbar, so wurde es verlautbart, an das eigentliche Geschehen keine Erinnerung gehabt haben will oder wollte. Sie konnte zwar beschreiben, wie es zu dem Besuch von Kachelmann kam und was man dann alles gemacht hat, dass man was gegessen hat und so weiter. Aber die Vergewaltigung selbst, da wollte sie keine Erinnerung daran haben und behauptete, sie sei also traumatisiert von dem ganzen Geschehen. Und wer sich so ein bisschen auskennt, nicht, der weiß, dass man da, wenn das eigentliche Geschehen nicht erinnert wird, dass man dann doch ein Fragezeichen machen muss. Denn es ist in der Wissenschaft eigentlich unstrittig, dass besonders einschneidende Erlebnisse, schreckliche Erlebnisse, Erlebnisse, bei denen man Todesangst hat oder ja, was hier in diesem Fall auch ja in Frage kam. Sie behauptete ja, der Kachelmann habe ihr ein Messer an den Hals gehalten. Also da hat man dann schon Angst. Und wenn das dann nicht erinnert wird, das ist schon merkwürdig, weil, wie gesagt, die Wissenschaft sagt, solche Dinge brennen sich in das Gedächtnis ein, die vergisst man nicht. Das weiß man von der Untersuchung von Holocaust-Opfern und so weiter, dass die Situationen, in denen sie also wirklich Angst um ihr Leben hatten, bis ins Detail beschreiben konnten und da von wegen Traumatisierung oder kann da gar nicht die Rede sein.
Also auf der einen Seite gab es diese Beschuldigung der Vergewaltigung und auf der anderen Seite den Gedächtnisverlust.
Den Gedächtnisverlust und eine überaus fragile oder wenig belastbare Beweislage. Ja, denn die Hämatome, die sie da vorwies, von denen stand also keineswegs fest, dass die eindeutig von Kachelmann stammen mussten, sondern der Verdacht bestand von Anfang an, dass die selbst beigebracht waren. Und in einer solchen Situation einen Mann über 4 Monate in U-Haft zu halten, also das war schon etwas, wo ich der Meinung war, also dieser Beschluss des Oberlandesgerichts, ihn freizulassen, der war überfällig. Denn man weiß von ganz anderen Verbrechen, dass, wenn die Beweislage dünn war, die Leute dann sehr viel früher auf freien Fuß gekommen sind.
4 Monate Untersuchungshaft.
Ja.
Dagegen kann man erstmal nichts machen. Er hat es versucht, aber es hat so.
Die Verteidigung hat alles in Bewegung gesetzt, um den Vorwurf dieser Dame, nämlich da vergewaltigt worden zu sein, und zwar in einem besonders schweren Fall unter Einsatz eines Messers, nämlich, zu entkräften. Aber wie wollen Sie etwas entkräften, wo keiner dabei war, wo es keine Spuren gibt dafür, keine richtigen, also außer den blauen Flecken, die umstritten waren? Da ist man doch schon dem Gutwill der beteiligten Behörden ausgeliefert. Und ich erinnere mich noch an die Aussage des Haftrichters dann später vor Gericht, der immer bestätigt hat, ja, Kachelmann muss weiter in Haft bleiben. Der gesagt hat, also er habe sich nicht vorstellen können, dass eine Frau so etwas erfindet oder da die Unwahrheit sagt. Also wenn eine Frau so etwas anzeigt, dann hat sie das auch erlebt. Und da blieb mir schon ein bisschen die Spucke weg, als ich das im Prozess hörte. Nicht? Also eine solche Gutgläubigkeit und Blauäugigkeit eines Haftrichters, also das war schon äußerst ungewöhnlich.
Parteiisch.
Parteiisch, ja. Parteiisch, ja, natürlich.
So was gibt es doch, ja.
Ach Gott, ja, dann hören Sie Aussagen von Polizeibeamten, die sagen, ja, also da waren so viele Spermaspuren auf dem Bett, die waren alle frisch, denn so ein bekleckertes Bett, das lässt man doch, also das können keine älteren Spuren gewesen sein, das macht man doch weg, das überzieht man doch frisch, wenn ein Betttuch so bekleckert ist. Ja, nachher hat sich herausgestellt, dass die Dame dieses Betttuch mehrfach benutzt hat, immer wenn Kachelmann kam, so ab und zu mal.
Das Kachelmann-Betttuch.
Das war das Kachelmann-Betttuch, ja. Und das war also in einer Weise bekleckert, dass also man sagen musste, also von einem Mal war das sicher nichts.
Gut, wer weiß. War auch keiner dabei. Es war ja ein Prozess, mehrere. Wie fing das denn an? In Mannheim wurde zuerst verhandelt.
In Mannheim war die Sache vor dem Strafgericht.
Und das war ja die Crème de la Crème der deutschen Rechtsmedizin anwesend, habe ich so das
Gefühl. Es waren sehr namhafte Namen, ja, wirklich. Es war der Professor Brinkmann, ist von der Verteidigung beigebracht worden als präsentes Beweismittel, der Professor Püschel aus Hamburg, der Professor Rothschild aus Köln, der Gegenstand von der Staatsanwaltschaft beauftragt, oder auf der Seite der Staatsanwaltschaft der Professor Matern aus Heidelberg. Dann hat man Kröber, den Psychiater aus Berlin, beauftragt, über die Traumatisierung dieser Dame sich zu äußern. Dann war der Psychologieprofessor Günter Köhnken aus Kiel da, der sich zu der Glaubhaftigkeit der Aussage der Dame äußern sollte. Das endgültige Gutachten erstellte dann die Frau Professor Greuel aus Bremen zu dieser Frage. Also es wurde schon aufgeboten, was irgendwie Rang und Namen hatte.
Ist
sogar
üblich,
sogar einen Hirnforscher hatte man geladen. Ich weiß gar nicht, wofür eigentlich, aber immerhin, er war da, saß erst auf der Seite der Verteidigung, dann auf der Seite der Staatsanwaltschaft und schließlich kam er gar nicht mehr. Es ist insofern üblich, dass man Gutachter beibringt bei einer Sache, wo es keine Zeugen und keine Beweise gibt, wenn es um die Glaubhaftigkeit einer Aussage geht. Und das ist ja in solchen Fällen, also der Beschuldigung eines Mannes durch eine Frau, sie vergewaltigt zu haben, durchaus üblich. Dass es hier vielleicht ein bisschen viele waren, lag daran, dass die Verteidigung wirklich mit Händen und Füßen versucht hat, Kachelmann via Gutachten aus der U-Haft rauszubekommen. Ja, weil für ihn stand ja die ganze berufliche Existenz auf dem Spiel. Er war als Moderator tätig, er hatte Verpflichtungen, also als Wettermann. Er hatte eine Firma in der Schweiz, die sich mit den Wettererscheinungen beschäftigt hat, den man einfach von der Bildfläche verschwinden zu lassen, bedeutet, dass seine ganzen Jobs weg waren. Und das sollte doch nach Möglichkeit verhindert werden, dass also einerseits so ein rufschädigender Vorwurf, der ja eigentlich ohnehin das gesellschaftliche Aus schon mal bedeutet, aber dann auch noch die finanzielle Existenz dieses Mannes von Anfang an gleich zu ruinieren. Also das war natürlich für eine Verteidigung schon eine Monsteraufgabe, zumal die, wie gesagt, also die Behörden, sowohl die Polizei war, die ermittelnden Kripo-Beamtinnen zum Beispiel, die haben der Frau alles geglaubt am Anfang, weil sie doch so schön geweint hat. Nicht an dieser Haftrichter. Und die Staatsanwaltschaft hat zwar durchaus am Anfang Zweifel gehabt an der Aussage und hat auch festgestellt, dass die Dame teilweise gelogen hat, aber hat ihr gleichzeitig dann versichert, in Haft bleibt er aber, weil sie dann gesagt hat, oh Gott, kommt er jetzt frei? Nein, Sie brauchen keine Angst haben, er bleibt in Haft.
Wie haben Sie den Prozess denn erlebt? Wurde das dann sozusagen besser? Oder
der Prozess hatte ja schon viele Prozesse damals verfolgt. Und er war schon ungewöhnlich aufgrund der Zeugenladungen. Denn das sind erstmal ist Kachelmann einvernommen worden.
Wie wirkte er auf Sie?
Er wirkte ein bisschen ungewöhnlich, denn er war so korrekt gekleidet. Also Kachelmann kannte man eher so mit dem Holzfällerhemd und irgendwelchen ausgewaschenen Jeans. Und er stand da im grauen Anzug, weißem Hemd und grauer Krawatte und stand da wie einer, der gar nicht wusste, was er da sollte, was das Ganze überhaupt jetzt, also er war irgendwie, seine Souveränität, seine Lockerheit, er war ja bekannt dafür, dass er immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat und das war alles verschwunden. Nicht?
Aber er kann ja auch schlecht in dieser
Situation. Ja, natürlich, er kann da auch
lustig und humorvoll auftreten.
Ja, natürlich. Also,
aber anders, als man ihn sonst wahrnimmt.
Es war schon ganz anders, als man ihn so kannte. Und dann trat ja auch die Dame da auf am ersten Tag. Und er guckte immer auf sie so fragend oder so nach dem Motto, sag mal, was soll denn das hier alles? Ja, was erzählst du denn da? Also das war so aus seiner Mimik zu entnehmen. Aber sie drehte sich dann zum Publikum eher und so nach dem Motto, pah, was juckt mich das? Ich behaupte das und ich habe recht. Dann, wie gesagt, was mir auffiel, waren die Zeugenladungen. Also erstmal kamen alle die Personen zu Wort, von denen man sich, sage ich heute, eine Belastung Kachelmanns versprach. Nämlich, also die Kripo, die ermittelnden Beamten und so weiter, das ist normal. Dann kamen die Eltern der Frau, die natürlich auf der Seite ihrer Tochter standen, auch wenn sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden sind. Aber das war ja, also das konnte man ja annehmen, dass die sich nicht hinsetzen und sagen, also unsere Tochter, die lügt eigentlich immer wie gedruckt, sondern dass die zu ihrer Tochter halten, ist klar. Und dann kam eine ganze Reihe von Damen, die irgendwann mal mit Kachelmann befreundet waren, als Zeuginnen. Und man hat sich schon gefragt, ja, keine von denen konnte ja irgendwie was Konkretes zu dieser Nacht zwischen Kachelmann und der Beschuldigerin sagen, sondern da ging es immer nur darum, was haben die mit Kachelmann erlebt.
Was haben sie denn alles erlebt?
Ja, das hat man im Gericht nicht erfahren, weil die Damen sind alle unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden. Aber sie haben sich zuvor schon in einem bunten Blatt geäußert über ihre Erlebnisse mit Kachelmann. Das konnte man dann dort nachlesen. Wobei ich immer geschrieben habe damals, okay, vor Gericht steht der Zeuge unter Wahrheitspflicht. Einem Magazin gegenüber natürlich nicht. Da können die das Blaue vom Himmel runter erzählen, ob das tatsächlich so gewesen ist, ob er nett war im Bett oder ob er ein unangenehmer Liebhaber war oder sonst irgendetwas. Da kann man vieles erzählen, ob das stimmt, weiß kein Mensch.
Ah, okay.
Ja? Also ein Bild von den Damen konnte man sich nicht machen, was ich sehr bedauert habe eigentlich, weil offensichtlich die Angaben, die sie vor Gericht gemacht haben, doch etwas abwichen von dem, was sie vorher in der Öffentlichkeit zum Besten gegeben hatten, gegen zum Teil hohe Honorare im Übrigen. Nicht? Auch das fördert natürlich die Bereitwilligkeit, so ausführliche Dinge zu erzählen, die man sonst vielleicht nicht erzählen würde. Das war eine sehr komische Situation, weil man den Eindruck hatte, dieser Ausschluss der Öffentlichkeit, der ja auch beantragt wurde von den Damen, ja, diente eigentlich eher dazu, die Exklusivrechte, die sie mit dem Verlag da abgemacht hatten, zu schützen, denn ihre Persönlichkeitsrechte zu wahren, denn die hatten sie ja schon aufgegeben, dadurch, dass sie sich da öffentlich geäußert hatten. Nicht? Also das konnte ja eigentlich nicht Sinn der Sache sein, dass sie da also über Dinge berichten mussten vor Gericht, die man öffentlich nicht sagen kann oder die die Öffentlichkeit nichts angehen. Das hatten sie schon erledigt. Und dann, als man dann hörte, dass die eine zum Beispiel 50.000 Euro für ihre Aussage bekommen hat oder ihre Angaben da gegenüber dem Magazin bekommen hatten, also ja, da kann sich jeder seinen Reim drauf machen. Normal wäre
es. Wie
nimmt
das Gericht so etwas wahr? Wird das irgendwie?
Ja, natürlich haben die haben das schon mitgekriegt und haben das auch mit Sicherheit nicht gut gefunden. Aber wenn ein Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt wird, dann müssen sie von Gesetzes wegen das machen. Oder sie haben es halt gemacht. Sie haben nicht argumentiert, sie haben sich doch längst öffentlich geäußert. Also warum hier dieses Theater? Normal wäre es gewesen, dass man nach dem Angeklagten erstmal die Beschuldigerin gehört hätte und nicht eine ganze Corona von ehemaligen verflossenen Liebschaften von Kachelmann, die eigentlich nichts zu der Sache sagen konnten. Aber man hatte so den Eindruck, das Gericht war drauf aus, diesen Angeklagten erstmal in ein möglichst schlechtes Licht zu stellen. Ah, das ist so ein Schürzenjäger, so einer, der mit jeder was anfängt und der das nicht so mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, der einen dies vom Himmel, blaue vom Himmel verspricht und der anderen auch. Und mit allen hatte er was. Also sein Ansehen ist durch diese Vorgehensweise massiv beschädigt worden. Und dadurch, dass diese Damen eben da gegenüber da in dem Magazin sich geäußert hatten und zwar also über die privatesten und intimsten Dinge, die sie mit ihm erlebt hatten, war auch sein Intimleben praktisch bereits breit getreten in der Öffentlichkeit, wie es schöner gar nicht oder schlimmer gar nicht sein kann. Ja? Und das kann ja nicht Aufgabe eines Gerichts sein, einen Angeklagten, von dem man noch gar nicht weiß, ob er überhaupt schuldig ist oder nicht, schon mal bürgerlich zu ruinieren.
Also finden Sie, dass so ein Gericht natürlich auch eine neue Verantwortung hat gegenüber der Unschuldsvermutung, ne?
Ja, natürlich müsste ein Gericht, die Problematik ist natürlich da, ein Gericht sollte die Unschuldsvermutung genau wie jeder andere Bürger auch immer im Hinterkopf haben. Natürlich. Indem sie den Prozess überhaupt zulassen, indem sie einen Eröffnungsbeschluss treffen, zeigen sie ja schon, dass sie nach Kenntnisnahme der Akten von einer überwiegenden Verurteilungswahrscheinlichkeit ausgehen. Also das ist so ein bisschen heikle Geschichte, aber das ist eben der Job des Richters, da zu unterscheiden. Ja, ich meine, ein bisschen taktvoll umzugehen oder auch sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für den Angeklagten, wenn wir die Zeugenladung so gestalten, wie es bei Kachelmann gewesen ist. Nicht? Also die Richter haben sich später verteidigt damit, dass sie sich erst einen Eindruck von dem Umfeld des Angeklagten hätten machen wollen. Aber ob da die Ladung dieser Damenmannschaft da nötig gewesen ist.
Wie viele wurden denn geladen?
Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wie viele es waren, aber es war eine ganze Reihe. Und die alle mit der Sache überhaupt nichts zu tun hatten, ja? Sondern die wirklich nur sagen konnten, was sie mit ihm erlebt haben, ob er ihnen die Ehe versprochen hat und wie oft sie mit ihm im Bett waren und. Ja. Was hat das mit dem Vergewaltigungsvorwurf bitte zu tun?
Alles Schnee von gestern. Und die ganzen Gutachter, wie muss man sich das vorstellen? Die Gutachter erstellen ein vorläufiges Gutachten?
Es gibt die vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter, wie zum Beispiel der Rechtsmediziner der Universität Heidelberg, der macht ein vorläufiges Gutachten, nachdem er die Dame untersucht hat. Er sitzt dann im Prozess, verfolgt die ganzen Zeugeneinlassungen und so weiter und hört dazu und hat dann die Möglichkeit, auch die Zeuginnen oder vor allen Dingen dann die beschuldigende Dame zu befragen noch, wenn das Gericht also nicht alle Fragen gestellt hat, die für den Gutachter interessant sind. Und dagegen saßen eben die, Da gab es daneben dann eben noch die von der Verteidigung beauftragten Gutachter, die auch vorweg schon Expertisen gefertigt hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, den namhaftesten, nämlich den Münsteraner Professor Brinkmann, abzulehnen wegen Befangenheit, weil der ihrer Meinung nach sich nicht nur mit der Feststellung der oder Beschreibung der Hämatome beschäftigt hat, sondern darüber hinaus auch noch die Fragen angeschnitten hat, dass man, wie es denn dazu kam, dass sie schon ein Jahr zuvor das dokumentiert hat mit Fotos und zwar selbst beigebrachte Hämatome. Nicht? Also dass sie mit der Technik der Herstellung solcher Hämatome ja offensichtlich vertraut gewesen ist. Also das hat er thematisiert und das ging der Staatsanwaltschaft viel zu weit. So war dann der Antrag, Brinkmann wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, erfolgreich, weil das Gericht sich der Staatsanwaltschaft angeschlossen hat. Die Verteidigung hat dagegen natürlich heftigst protestiert und hat aber nur erreicht, dass das Gericht am Ende gesagt hat, naja, die Erkenntnisse von Herrn Brinkmann, die werden wir natürlich in unsere Bewertung mit einfließen lassen. Aber Brinkmann konnte nicht mehr dann an der Verhandlung teilnehmen. Er konnte auch die Frau nicht mehr befragen. Ja, er spielte von dem Moment an, als er dann wegen Befangenheit draußen war, keine Rolle mehr. Das war natürlich schon ein ziemlich spektakulärer Punkt in diesem Prozess.
Zwei von den Gutachten sind ja auch Teil der Blutspurentour. Einmal Professor Pischel aus Hamburg und Professor Verhoff aus Frankfurt. Verhoff war ja dann im zweiten Prozess der bestellte Rechtsmediziner.
Verhoff war dann im Zivilverfahren in Frankfurt tätig, nachdem, das ist ja eine ganz beliebte oder nicht unübliche Vorgehensweise, dass man, man wartet das Strafurteil ab und strengt dann einen Zivilprozess an, in diesem Fall wegen der Kosten der von der Verteidigung aufgewendeten Gutachten und versucht auf diese Weise eine neue Beweisaufnahme herzustellen. Und da in Mannheim ja das Urteil am Ende so wischiwaschi war, so es kann sein, dass er ein Vergewaltiger war und es kann aber auch sein, dass sie eine Lügnerin ist.
Also aus Mangel an Beweisen?
Wir wissen es nicht so genau und da wir es nicht so genau wissen, sprechen wir halt frei.
Also so ein Freispruch zweiter
Klasse. Es war eigentlich ein unsäglicher Freispruch. Es gibt wenige Fälle, wo ich sowas nochmal erlebt habe. Denn das ist eigentlich von Gesetzes wegen nicht zulässig. Ein Freispruch ist ein Freispruch. Und da kann man nicht abstufen, ein bisschen unschuldig ist er oder ein bisschen schuldig ist er doch oder so. Also das ist nur der Job der Richter, sich zu entscheiden, was sie nun von der ganzen Sache, nachdem sie monatelang darüber verhandelt haben, nur halten. Dass Kachelmann damit nicht zufrieden war, mit so einem Freispruch ist also absolut nachvollziehbar und dass er dann diesen Zivilprozess anstrengte, um auf diese Weise vielleicht doch noch mal zu einem eindeutigeren Ergebnis zu gelangen, das ist aller Ehren wert und nachvollziehbar und das war sein gutes Recht. Und da hatte er wirklich sehr viel mehr Glück als in Mannheim, denn in Frankfurt hat dann der Professor Verhoff eben gesagt, also Moment mal, also von wegen, das sind selbst beigebrachte Verletzungen, das ist nicht durch eine Vergewaltigung entstanden und er hat nicht so rumgeeiert wie der Heidelberger Matern, ja weiß nicht so genau und könnte ja vielleicht, aber eigentlich doch nicht.
Hat der Heidelberger nicht noch Selbstversuche
mit seiner Frau gemacht? Das war ja zum großen Amüsement der Zuschauer. Er hat dann vorgeführt, wie er mit seiner Frau die Situation nachgestellt hat und wie er dann mit irgendwie versucht hat, die Knie seiner Frau da irgendwie gewaltsam auseinanderzudrücken und ob da also dann so ähnliche Verletzungen hätten entstehen können und so. Das machen Rechtsmediziner gern, dass sie so Selbstversuche machen und dann auf diese Weise noch Erkenntnisse zu gewinnen. Das war irgendwie komisch, weil man sich gedacht hat, ach, die arme Frau Matern.
War Frau Matern mit im Gerichtsprozess? Nein, sie kam nicht mit.
Also ich weiß nicht, ob die da dabei war im Gerichtsprozess. Ich kenne sie ja nicht. Vielleicht saß sie im Publikum. Also jedenfalls, wir haben uns alle köstlich amüsiert.
Es ist auch spannend, ne? Wahrscheinlich so einen Prozess zu verfolgen, weil man ja wirklich in so Welten und in Geschichten reinkommt, die man ja sonst
in seinem eigenen Leben nicht so sieht. Ein Strafprozess ist manchmal ein ganz großes Theater, nicht? Oder zum Beispiel der Auftritt auch von Professor Gröber. Gröber wurde offensichtlich vom Gericht bestellt, weil er früher mal in Heidelberg gearbeitet hat. er ist sozusagen einer von uns, so hat man wohl gedacht. Und der wird schon irgendwie zugunsten der Staatsanwaltschaft oder so aussagen, nicht? Also er wird dem Heidelberger Rechtsmediziner nicht so krass widersprechen wie zum Beispiel Brinkmann aus Münster. Ja, da hat man natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn wenn den ein Thema auf die Palme bringt, dann ist es so diese angebliche Traumatisierung, ja, von Vergewaltigungsopfern oder was, wenn es denn doch nicht so richtig nicht stimmt. Er hat dem Gericht glasklar erklärt, dass es nicht sein kann, dass diese Frau an die eigentliche Vergewaltigung keine Erinnerung hat, weil sie so traumatisiert ist, dass das alles Humbug ist. Ja, das hörten die natürlich nicht gern, die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht. Die fanden das alles fürchterlich, was der Herr Gröber gesagt hat. Aber es sind wissenschaftliche Erkenntnisse und dagegen hilft halt auch eine Voreingenommenheit des Gerichts, kommt dagegen nicht an und der Staatsanwaltschaft schon gleich gar nicht. Ja. Aber das war auch großes Theater und Strafprozesse sind ja oftmals hochinteressant, auch weil man Menschen kennenlernt dort oder sie sprechen hört, Ausführungen machen hört über Dinge, mit denen man selbst im eigenen Leben nie zu tun hat. Man lernt Milieus kennen, in dem Straftaten passieren. Man lernt die Bedrängnisse kennen von Menschen, die dann irgendwie mit einem Problem nicht fertig werden und falsch reagieren und sich strafbar machen. Man lernt kennen, was alles in unserer Gesellschaft schiefläuft, sodass es zu Straftaten kommt, dass Menschen scheitern in diesen Situationen und warum sie scheitern, ob es immer nur die eigene Unzulänglichkeit ist oder ob nicht doch vieles auch durch die Umwelt, durch die Lebensumstände bedingt ist. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und dazu muss man aber halt den Strafprozess, muss man ihn auch verfolgen und nicht nur am ersten und am letzten Tag kommen als Journalist, denn dann weiß man von diesen Dingen nichts.
Und das haben Sie ja gemacht. Ja.
Und ich bin bei Kachelmann, bin ich jedes Mal da gewesen. Ja, das war so spannend, um zu wissen, wie das nun weitergeht, wie das Gericht, das am Anfang einen eindeutigen Verurteilungswillen hatte erkennen lassen, wie das sich nun aus der Affäre ziehen wird, nachdem eigentlich die Beweise zerrannen, wirklich wie Eis in der Sonne eigentlich. Ja, zum Beispiel, kam irgendwann der Sachverständige, der sich zu dem Messer äußern sollte, dass der Kachelmann angeblich seiner Geliebten da an den Hals gehalten hat und an dem angeblich DNA-Spuren von Kachelmann sein sollten, laut Staatsanwaltschaft. Ja, und dann kommt dieser Mann und sagt, nee, da ist keine DNA-Spur von Kachelmann, da ist gar nichts dran. Und das Messer kann es auch nicht gewesen sein, weil das so und so gezackt war und das passt nicht zu dieser Spur. Also das ist unmöglich. Und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft weiterhin behauptet, dass es nachgewiesen sei, dass dieses Messer von Kachelmann an den Hals dieser Frau gehalten wurde, um sie zur Vergewaltigung dazu zu zwingen. Also das sind dann schon Dinge, wo man sich sagt, ja, sag mal, war ich jetzt in einer anderen Veranstaltung oder habe ich mich verhört oder was ist hier eigentlich los?
Aber trotz dieses Freispruchs für Kachelmann bleibt ja immer etwas zurück. Ne?
Ja, es bleibt immer etwas zurück. Das ist ja das Fatale gerade bei solchen Beschuldigungen. Ich meine, wenn einer die Steuer hinterzogen hat, gilt so als Kavaliersdelikt. Naja Gott, das ist weiter nicht eher abschneidend. Aber wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt haben soll und wenn allein dieser Verdacht geäußert wird, den kriegt man kaum wieder los. Und vor allen Dingen, ich meine, bei Kachelmann ist ja auch erstmal die ganze bürgerliche Existenz ruiniert worden, nicht? Seine ganzen Fernsehgeschichten und so weiter, die waren erledigt. Denn welcher Sender stellt denn noch einen Mann vor die Kamera, der mal wegen Vergewaltigung vor Gericht stand? Da spielt es keine Rolle, ob er freigesprochen wird oder nicht. Das geht einfach nicht mehr.
Eben, genau.
Und das ist kaputt. Und ich kann das deshalb sehr gut verstehen, dass Kachelmann sich heute aus diesem ganzen Geschäft so weit, wie es geht, überhaupt zurückzieht und zurückhält. Auch wenn es eigentlich eine lukrative Geschichte gewesen wäre für ihn. Aber wenn man mal diese Erfahrungen gemacht hat und wenn man dann sieht, dass man das nicht mehr loskriegt, das ist ja fürchterlich. Da ist so ein Mensch ist gezeichnet fürs Leben, für etwas, was er nicht gemacht hat.
Das ist wirklich ein Fall, den ja wirklich fast alle so ein bisschen verfolgt haben, weil sie ihn kannten. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so auch das Publikum bei unseren Veranstaltungen mal vorab befragt, ob sie das Gefühl haben, er sei schuldig, Ich bin nicht sicher, wie viele sich vielleicht doch melden und sagen, ja, vielleicht war es doch. Ja.
Tja,
also
das
nur
ist,
allein
das,
durch die ja, ganze Berichterstattung
ist,
und die Öffentlichkeit.
Das, was glauben Sie, wie oft ich gefragt wurde, ob es nicht doch gewesen ist? Und dass doch so wenn sowas mal, so ein Verdacht mal erhoben wird, das passiert ja nicht grundlos. Und bei Kachelmann war es natürlich so, dadurch, dass er so viele Freundinnen hatte und dadurch, dass das so breit getreten wurde vor Gericht. Ich meine, es ist nicht verboten, es ist nicht illegal und gar nichts, wenn ein Junggeselle Freundinnen hat und er kann an jedem Finger 10 haben, es geht eigentlich niemandem etwas an. Bei Kachelmann ist es breit getreten worden und er ist also als ein Lump, ein Charakter, Lump, ein Luftikus, ein Mann, dem man nicht trauen kann, ein Lügner und was weiß ich, dargestellt worden. Also er ist ruiniert worden, schon mal bevor er freigesprochen wurde. Ja? Und das ist eigentlich, das ist nicht Aufgabe unserer Gerichte und nicht Aufgabe der Justiz, jemanden zu ruinieren, weil man ihm halt leider nichts nachweisen kann.
Also, Jörg Kachelmann wurde freigesprochen. Bei einer anderen Folge werden wir uns aber mit einem Fall beschäftigen, wo es nicht zu einem Freispruch kam, sondern ganz im Gegenteil. Also vielen Dank fürs Zuhören und auf ein Kennenlernen oder Wiedersehen live bei einer unserer Veranstaltungen freuen wir uns jetzt schon alle Termine. Der Blutspuren-Events finden Sie auf blutspuren-event.de und liebe Frau Friedrichsen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.